Hallo und herzlich willkommen zur Folge 2 von den Fax-Informatikern. Ich bin Patrick, mit mir dabei
der Christian, hallo.
Die Claudia.
Der Falk.
Und der Marius.
Da sind wir wieder in der von der letzten Folge schon gewohnten Runde. Wir sind ja alle im weitesten Sinne Handwerker. Ne? Und wie das mit Handwerk, wenn ihr mal Handwerker so im Familien- und Freundeskreis, ist immer die Frage, was für ein Werkzeug benutzt ihr denn? Und wenn es um meine handwerklichen Geschicklichkeiten geht, mir ist das quasi egal. Ne? Also für mich ist ein Schraubendreher, aber da gibt's ja Unterschiede. Man kann das ganz lustig aber auch eigentlich auf unsere eigentliche Tätigkeit übertragen, denn ist mir letztens mal wieder schlagartig bewusst worden, und zwar war ich beim Kunden. Und normalerweise bin ich es gewohnt, wenn ich schon beim Kunden vor Ort sein muss, ja, was ja dank der Pandemie tatsächlich gar nicht mehr so üblich ist, dann bin ich eigentlich immer sehr dankbar, wenn ich mein eigenes Gear benutzen darf. Ja, ich kann mich ja gerne irgendwie in Gästenetz hängen, ihr könnt mir Citrix geben, ist mir kackegal, aber lasst mir bitte meinen Laptop und irgendwie meine Umgebung, je nachdem, was ich da machen muss. Und auf jeden Fall bekam ich bei einem Kunden einen Rechner gestellt, ja, nackig irgendwie Windows 10 drauf, sein Standard-Setup mit einem Textfile auf dem Desktop, wo denn so die üblichen verdächtigen Systeme zu suchen sind, vCenter, so ein paar Switches, dann ich muss halt ein bisschen was machen. Und dann dachte ich mir, okay, du hast jetzt hier quasi nix. Ne? Also so Windows-Taste S, MSTSC, okay, ich brauche ja irgendwie Remote-Desktop. Und da ist mir auf einmal schlagartig bewusst geworden, wie gehandicapt ich doch bin, wenn ich nicht mein eigenes Werkzeug benutze. Und da würde mich jetzt mal interessieren, wie da so euer Setup aussieht, wie ihr da so mit umgeht. Habt ihr da so eine bestimmte Toolchain, die ihr benutzt? Ich meine, wir machen ja auch alle immer so ein bisschen unterschiedliche Sachen. Weiß ich ja auch von einer Person hier, die gehört ja zum Beispiel zu der Fraktion Windows 11 und Startbutton links. Das ist mir ja schon suspekt, Frau Kollegin.
Wo ist der denn sonst?
Ah, da kam schon die richtige Frage. Ja. Wo ist der denn sonst? Ja. Weil wo soll denn der Windows-Startbutton denn hingehören?
Ja, in der Mitte.
Gehört doch nicht. Nein, der gehört einfach nicht in die Mitte. Der ist seit wie vielen Jahrzehnten ist der links, ja?
Windows 95, ist, ja.
Ja.
Der gehört so, dahin, jetzt. Wo auch Mac den hat. Ganz einfach.
Ja, er hat mich schon geoutet. Ich bin halt Windows-Tante. Ne? Und ja, altmodisch, ich benutze den Startbutton links. Und ich habe auch nicht so einen riesigen Bildschirm, dass es sich dann irgendwie lohnen würde, dass der in der Mitte ist, damit man nicht so viel mit der Maus hin und her fahren muss.
Möchtest du da was andeuten?
Ich rede nicht von deinem Bildschirm, nein. Wenn der Kollege Screensharing macht beim Teams-Meeting, dann brauche ich immer eine Lupe. Ja, also ne, Windows-Tante und M365 halt auch durch die Firma bedingt, ne, für ein bisschen Kollaboration. Und ich muss auch sagen, ich möchte es auch nicht mehr missen, weil es ist echt das Einfachste, ne? Teams, OneDrive, SharePoint. Ja, OneNote jetzt nur, um Infos auch mit Kollegen ja zu dokumentieren und so weiter. Hatte auch tatsächlich schon mal die Situation, dass mein Notebook nicht mehr einsatzfähig war und dann musste ich mich schnell auf ein neues Gerät umstellen, was fürchterlich ist, aber dank OneDrive und ne, Known Folder Sync und all die schönen Sachen ging das tatsächlich relativ schnell, bis mein Notebook repariert war. Also ja, M365, ne, möchte ich nicht missen. Ja, dann, was macht man sonst so? Ganz viel irgendwie Sachen hin und her kopieren und Texte von A nach B tragen. Und deswegen habe ich immer einen Visual Studio Code mit wahrscheinlich so 35 Tabs offen, wo ich mal schnell irgendwie Notizen hinterlege. Dann haben wir natürlich noch so ein bisschen dauerhaftere Notizen, so Projektnotizen und To-Do-Listen und KB-Einträge, so Dinge, die man nicht jedes Mal neu googeln will, die man sich dann irgendwo weglegen möchte. Dafür benutze ich tatsächlich Joplin. Das hat sich da ganz gut erwiesen. Gut, als To-Do-Tool kann man das auch benutzen. Ich persönlich konnte mich damit jetzt nicht so anfreunden dafür. Da benutze ich halt Microsoft To-Do noch. Ganz, ganz wichtig, Royal TS. Also zum Managen von meiner Bazillion Remote Desktop und Terminal-Verbindungen für Kundenumgebung. Und Royal TS, ja, kann man eigentlich nicht meckern. Ich finde nichts Falsches dran. So, was ich auch immer brauche, ist Greenshot, ne, einfach um schöne Screenshots zu machen. Und ja, Windows 11 kann das auch mit dem Snipping-Tool, aber nein, nicht so gut. Ich will auch mal Sachen markieren und umranden und zuschneiden und solche Sachen. Da ist Screenshot einfach bis heute immer noch das Beste, was ich da kenne.
Hint, hint, soll übrigens Windows 11 24H2, soll das Snipping-Tool genau das mitbringen?
Das glaube ich dann, wenn ich sehe. Okay, ja, und ansonsten KeePass, ne, weil irgendwo muss man ja seine 3 Bazillionen Passwörter hinterlegen. TeamViewer braucht man manchmal für, ne, für die Arbeit. Und ja, Browser Edge, Standardsuchmaschine Bing, lasst mich in Ruhe. Nicht meckern.
Ich habe dich dafür oft genug gemobbt, also.
Findest du auch Sachen oder suchst du so selten?
Hey, Bing ist eigentlich ganz okay. Also ich habe wirklich auch die Entwicklung mitbekommen von, ja, versuch's mal bei Bing, nee, komm, mach wieder Google auf. Bis hin zu heute ist es eigentlich ganz, ganz selten, dass ich dann doch nochmal Google aufmache. Ich gestehe, ich habe mich mit Bing ganz gut angefreundet inzwischen.
Ich habe gehört, DuckDuckGo benutzte Bing als Backend.
Korrekt.
Also insofern kann Bing ja nicht so schlecht sein.
Claudia, irgendwelche KI- oder AI-Tools mit drin? Weil du hast ja schon so ein paar aufgezählt, die zumindest Marketing damit machen. Also gerade Visual Studio Code oder irgendwo noch ein Copilot mit drin. Hast du da irgendwo eine Anwendung?
Tatsächlich nicht. Also es ist aber eher eine Zeitfrage. Ich muss mich mal tiefer damit auseinandersetzen. Ja, ab und an schmeiße ich mal Sachen bei ChatGPT rein. Einfach nur so aus Spaß an der Freude. Hey, gerade wenn es um Formulieren und sowas geht. Aber nee, im Allgemeinen wenig. Also Copilot ist ganz cool. Das habe ich schon mal gesehen und genutzt auch bei Kunden in Meetings. So die Meeting-Zusammenfassung und sowas. Das ist auch ganz, ganz nett. Aber selber nutzen tue ich das tatsächlich nicht.
Mache ich doch mal direkt weiter, weil unser Setup, also das von Claudia und mir, weicht gar nicht so weit voneinander ab. Also, ne, Disclaimer, wir sind halt bei dem, was wir machen, echt Microsoft-lastig. Deswegen, also zum Beispiel, ich habe immer, auch ein VS Code ist bei mir quasi immer offen. Weniger wegen Coding, als vielmehr, weil ich da so ein ja, Scratch.txt drin habe, so als Zwischenablage, mein ganzes Knowledge und Snippets und so weiter mache ich auch in Joplin für so Softwareinstallationen, also mal schnell irgendwas installieren. Winget kann ich jedem nur empfehlen, wenn ihr Windows habt, Windows 10, Windows 11, Winget und ein Winget Update und dann wird auch alles schön aktuell gehalten.
Brew oder Chocolaty auch mal irgendwie ausprobiert in der Richtung oder direkt bei Winget geblieben? Chocolaty war mal vielversprechend damals, als ich es versucht hatte.
War mal vielversprechend, habe ich auch schwer Probleme mit, weil die Kisten, wie wir sie benutzen, also Claudia, als auch bei mir oder generell die Geräte bei uns, sind schon gehärtet. Also da läuft überall ein App-Locker drauf, da läuft überall Credential Guard und hin und her. Und du merkst gerade, wenn du App-Locker im Einsatz hast, dass das damit nicht so richtig umgehen kann. Auch Winget stolpert da ganz gerne mal drüber, ne? Dass er sich halt irgendwo was runterlädt und dann das Setup nicht ausführen kann, weil AppLocker halt sagt, du hast das Zauberwort nicht gesagt.
Die machen immer noch diese dynamische CDN-Verteilung, ne, weswegen das manchmal aufploppt, oder?
Das auch. Du kannst Winget halt einen festen Ordner geben, wo er seine Sachen hinpacken soll. Da muss er dann auch darauf achten, dass da entsprechend dann die Ausnahmen für AppLocker mit drin sind. Royal TS stolpert auch gerne mal über AppLocker, weil der dann auch einige Sachen gerne unter AppData Local Temp mal ablegt. Aber Unreal TS wäre ich auch echt aufgeschmissen für die ganzen Verbindungen, die wir teilweise dann auch zu Kunden haben. Ich brauche immer eine WSL, eine WSL 2, für so ein bisschen Ansible-Kram. Lustigerweise befummle ich damit weniger irgendwelche Linux-Hobel als vielmehr, wenn du mal auf einer Masse von ILOs User anlegen musst, Einstellungen ändern musst oder mal so ein bisschen rudimentär Netscaler und so weiter. Das funktioniert da auch ganz gut. KeePass, tatsächlich benutze ich, was Kennwörterverwaltung angeht, gar nichts, was irgendwie Cloud-basiert ist. Also ich überlege immer noch, ob ich mir irgendwie so ein, ich glaube, ein Bitwarden oder sowas, was man dann irgendwie selber hosten kann, wäre tatsächlich weniger was für uns als Unternehmen. Da braucht man dann auch wieder eine Commercial License für. KeePass aber nicht nur wegen Kennwörtern, sondern weil es gibt ja diese lustige Autotype-Funktion von KeePass und die ist ganz hervorragend dafür geeignet, zum Beispiel Skripte oder Snippets über RDP zu übertragen, wenn man kein Copy and Paste hat. Ja, wir härten ja selber Umgebungen bei Kunden und wir härten die manchmal auch in einer Art und Weise, wo es dann auch für uns so ein bisschen unangenehm wird. Und wenn man dann halt Snippets mit KeePass übertragen kann, dann ist das Gold wert.
Macht keinen Admin-God-Mode.
Nein. Nein. Nein, wir kasteien uns gerne selber. Ja, also insofern. Ja, selber habe ich noch einen Private Bin und einen Chibi Safe gehostet, den ich ab und zu mal brauche. Also ein Private Bin vor allen Dingen für so Kunde möchte mal ein Kennwort haben, so One-Time-Read-Links nach dem Motto, ich gebe dir hier einen Link, den kannst du dir genau einmal anzeigen lassen, dann ist es weg. Und ein Chibi Safe vor allen Dingen, wenn es dann darum geht, irgendwie Dateien oder auch Snippets mal irgendwie zu übertragen, ohne dass ich die dann irgendwie dadurch einen OneDrive oder sowas durchschieben muss. Ansonsten den kompletten Windows und O365-Rödel, also mit Teams mit drauf und runter. Was AI angeht, tatsächlich GitHub Copilot ist durchaus etwas, was man sich leisten können möchte. Ist aber schon, als ich das erste Mal gesehen habe, das ist schon sehr scary. Also bin mir da gar nicht sicher, aber angesichts der, also ich bin mir auch nicht sicher, ob das eine besonders gute Idee ist, AI-Code generieren zu lassen, je nachdem, womit das Zeug trainiert wurde. ChatGPT, ja, manchmal so ein bisschen für Formulierungen, was ChatGPT und auch der ganze AI-Kram definitiv nicht hinkriegt, sind Switch-Configs. Ja, also wenn du dem sagst, ich habe hier ein Aruba CX und mach mir da bitte mal eine Config hier und da kommt nur Müll raus. Also insofern, vielleicht müssen wir uns da mal unser eigenes LLM trainieren.
Das ist genau das, was ich tatsächlich gemacht habe. Ich habe tatsächlich ein paar lokale Sachen laufen, da komme ich später in meinem Teil zu, wo ich einfach mal so, keine Ahnung, die letzten zwei Jahrzehnte an Kundendokus oder sowas mal reinkippe und sage, guten Tag, was machen wir denn damit? Und da sind auch gerade tatsächlich, wenn du genug Fallbeispiele hast, sowas wie Switch-Dokus, in meinem Fall sind es meistens Deployment-Skripts oder sowas, die sind schon meistens 99%ig einsetzbar, aber die meisten Sachen bei neuen Versionen, wenn man noch nicht genug eingekippt hat, versteht man dann irgendwann selber, wo man noch mal ran muss. Aber gerade so mit lokalen, sehr spezifischen Sachen habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Würde ich so nicht verkaufen oder einem Kunden geben wollen, aber es spart mir ja mal eine Viertelstunde Suchen vorher, weil dann weiß ich zumindest konkret an der Stelle, an welcher Stelle es knallt.
Aber das ist ja eigentlich ein total interessanter Aspekt, ne? Dieses ganze AI-Thema, gerade wenn es auch um Code-Generierung geht oder inwieweit zum Beispiel AI Entwicklern dabei helfen soll, besseren Code zu generieren, das ist ja in der Diskussion, wie wir sie draußen haben, total normal. Aber was glauben die Leute eigentlich, was wir machen? Also wir gehen ja jetzt ja auch jedes Mal hin, wenn wir einen Switch haben oder egal, ob das jetzt irgendwie Ethernet ist oder auch bei FC-Switches oder auch Netscaler. Alter, mein Joblin ist voll mit Snippets, ja. Ich lutsch mir doch dann, ich gehe doch nicht hin und klöppel da jede Zeile per Hand rein, sondern das ist immer so, okay, das müssen wir machen. Okay, dann suche ich mir jetzt mal so mein Bunch an Snippets zusammen und dann entsteht da irgendwie eine Config raus, wo ich dann sagen kann, so, Copy-Paste, zack, läuft. Also das ist ja wirklich immer ein immer wiederkehrender Prozess, immer dieses Code wiederverwenden. Und das ist, glaube ich, bei Entwicklern ist das so drin, ne? Ja, du machst Code, dann verwendest du den nach Möglichkeit wieder, weil den hast du ja. Aber das ist in der Infrastruktur, ist das ähnlich. Also auch man mag das ja auch bei Windows, ne, hier bei uns Mausschubsern, wie ich schon sage, ist ja immer gerne dann aber so Deployments, PKIs, AD und so weiter. Das ist so ein bisschen PowerShell und da habe ich auch mehr als einmal dann, wenn ich dann irgendwas gemacht habe, sagt der Kunde so, das hast du jetzt nicht aus dem Kopf gemacht, oder? Ich so, nein, das habe ich jetzt hier gerade quasi von einem Fenster hier rüber gepastet, weil das, ne? Mache ich ja auch nicht jedes Mal neu, ne? Oder wenn dann Deployments kommen, ja, wir haben gedacht, das dauert jetzt irgendwie 2 Tage, sind sie jetzt hier und bauen unsere neue PKI. Ja, warum? Das ist hier irgendwie diese 63 Zeilen PowerShell Und wenn wir vorher die Parameter festgelegt haben, dann ist das vor der Mittagspause gegessen.
Ich glaube, Christian brennt es auch schon unter den Fingernägeln, aber ich glaube, wir werden irgendwann dieses ethische Thema mit, wo kommen denn diese Daten her und warum meinen wir jetzt, was damit machen zu dürfen? Das müssen wir irgendwann, glaube ich, auch mal aufmachen in der Runde. Aber vielleicht noch nicht jetzt. Deswegen, habe ich jetzt auch gerade das lokale Thema angeschnitten, weil was ich da reinkippe, ist ja in erster Linie erstmal dann mein Problem. Noch irgendwas, außer in Configs, also auch ähnlich wie bei Claudia, irgendwelche Gesprächszusammenfassungen oder irgendwelche Sachen?
Nee, tatsächlich nicht. Also ja, so Protokolle und so, das mache ich dann auch in Joplin fertig. Ich glaube, wenn dieses Thema Copilot mal durchstartet, dass man in Teams wirklich sagen kann, so, ich habe jetzt diesen Call gehabt, bitte fass mir dann, das wird nochmal ganz spannend werden. Also gerade so für Protokolle oder so, seit der Pandemie ist es ja tatsächlich so, dass wir teilweise ganze Projekte dann so in Teams-Calls abfackeln. Da übrigens nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Also, das ist jetzt wieder so unsere Bubble, ne? 95% der Leute haben Teams. Ich kriege mittlerweile echt schon Angstschweiß, wenn mir dann irgendeiner einen Zoom-Call oder einen Webex schickt, wo ich denke, jetzt muss ich mir wieder hier irgendwas runterladen oder sonst irgendwas.
Jetzt liegt da wieder Kopie 17 im Download-Ordner von, ich will über Web beitreten. Ja, ja.
Genau. Und ich meine, wir haben durchaus Kunden, weil wir haben ja relativ viel Kirche, Sozialwirtschaft, Wohlfahrt, wo dann auch schon mal der Datenschutz sagt, nein. Also, nee. Also Teams können wir hier auf gar keinen Fall machen. Wir müssen hier irgendwie Jitsi oder sowas, ne? Ist ja auch cool, wenn das funktioniert. Nur häufig sind das so selbstgefrickelte und dann ist das so, Schmerz. Falk.
Ja, soll ich mal, ja? Genau. Also, ich habe auch ein Auron-Tool, das KeePass. Früher nur für Passwörter benutzt, aber man gewöhnt sich an, dann alles Mögliche reinzukippen. Also die Autotype-Funktion nutze ich auch extrem oft. Immer wenn Copy-Paste nicht geht, Autotype ist die Lösung schlechthin. Ja. Und ich dokumentiere da halt Seriennummern von Servern. Ich dokumentiere Kabellängen zwischen RZs und solchen Späße. Weil der Kunde, wenn du ihn fragst, welche Kabeltypen hast du denn, welche Kabellängen hast du denn? Keine Ahnung. So, dann gehst du Suche, kriegst du irgendwann mal gräbt dann mal irgendwo irgendwelche Messprotokolle aus. Dann dokumentiere ich mir das in meinem KeePass. Und dann 5 Jahre später, beim nächsten Projekt, wie war denn das? Was hatten wir da für Verkabelung? Was können wir denn da? Ich sage, Moment, KeePass, das war oben 3, da geht noch 300 Meter, 10 Gigabit, mehr geht nicht. So, woher weißt du das? Ja, habe ich mir mal aufgeschrieben, ja. Und du kannst eine schöne Volltextsuche machen, das ist einfach, mehr als nur Passwortverwaltung und halt vernünftig verschlüsselt gespeichert, das ist einfach ein cooles Tool.
Wie viel hast du da denn drinstehen? Also ich meine, Seriennummern kann ich nachempfinden, das mache ich auch, aber wenn du da jedes Kabel dokumentierst, das muss doch groß.
Heißt das dann, dass ihr kein verkrustetes Infra.xlsx oder was auch immer rumliegen habt?
Nein, das habe ich nicht mehr. Tatsächlich habe ich die ganzen Excel-Dinger nicht mehr, weil das nervt. Da suchst du immer. Und ich hab dann einfach in meinem KeePass massenhaft Ordner mit Unterordnern auch. Ich habe dann auch bei den Kunden halt Switches und ILOs und was nicht alles. Schöne Unterordner, wo man dann drin hat. Ich habe mir auch viele, viele automatische Verknüpfungen gebaut. Zum Beispiel rdp://, ist dann halt, der öffnet ein MSDC mit den ganzen Optionen. Du kannst ja alles mögliche selbst bauen. Ja, also Standard ist ja SSH oder HTTPS. Und du kannst ja auch jeden auch selbst definieren, was du möchtest. Ja, ich habe mir auch ein Java://, gemacht. Wenn ich nämlich die ganzen alten Procade-Switches habe, dann tue ich mir automatisch die ganze Java-Gedöns nämlich aufrufen mit passenden Parametern, dass es auch funktioniert. Ja, also das habe ich mir alles da eingebaut, weil dann habe ich da einfach einen Java://, klick drauf und dann mache STRG-U und habe meine Java-Konsole offen für den Procade-Switch.
Das ist dann aber auch schon im Kundenzugriff, oder findet dein Kunde das okay, dass der die Infrastruktur-Doku bei dir mietet?
Doku, das ist ja nicht die komplette Doku. Das sind halt nur die wichtigen Tools und ich werde ja auch oftmals als Telefonjoker benutzt. man hat es schon gehabt, ne? Der Kunde ruft an hier, der Kollege ist im Urlaub, hast du das Passwort? Habe ich. Ganz schlimm.
Zertifikate.
Ja, noch schlimmer, ne? Komplett down, alles ist down. Ja, wir kriegen nichts mehr online. Ja, wieso? Ihr habt da auch keine Datenbank. Ja, die liegt im Fallserver, das ist down. Mm. Ah, super, ne? Ja, du hast doch, ja. Also, ja, ich war da schon öfter der Telefonjoker, also das, ja.
das ist dann Gold wert, wenn man jemand hat, der das auch lokal vorliegen hat. Oder das erinnert mich ein bisschen an Arbeitskollegen bei einem meiner vorigen Arbeitgeber. Der hatte so ein Excel-Sheet, ne? Also wie Markus das gerade angesprochen hat, so dieses THCP wird sich niemals durchsetzen. Aber der wusste die wichtigsten IPs auch auswendig. Und das ist halt auch so ein Ding. Wenn der File-Server down ist, haben wir ihn dann gefragt. Der hieß bei uns Wiki Peter. Grüße gehen raus. Der wusste nämlich wirklich jede IP. Das ist halt so ein menschlicher DNS-Cache ist schon was Feines.
Ja. Ja. Aber wir haben früher im alten Unternehmen auch ein Netzwerker gehabt. Du konntest denn irgendwas fragen von irgendeinem Server, der wusste alle IPs aus dem Kopf.
Immer. Ja, schon geil, ja. Ja.
Und dann kommt V6.
Genau. Ja, das war mal, ne? Das sind ja Anekdoten von früher. Ja, was mir das Leben leichter macht, ist M365. Ich bin immer noch Microsoft User. Ich bin einfach mit MS-DOS groß geworden, dann zu Windows und Linux auf dem Desktop, ja, ist eine coole Sache. Auf einem Zockrechner probiere ich das immer wieder, ja, aber mein Arbeitsgerät, das muss laufen, die Tools müssen laufen und M365 läuft. Ohne Teams-Telefonie wäre ich aufgeschmissen. Ja. Also ich habe Kunden, da habe ich nicht mal eine Telefonnummer von manchen Admins. Der eine ist jetzt schon über ein Jahr bei dem Kunden. Ich habe noch nicht mal eine Telefonnummer von ihm, weil wir immer über Teams telefonieren. Ja. Er ruft mich an, ich rufe ihn an, über Teams. Das funktioniert im Auto wunderbar. Also nein, das ist einfach ein cooles Tool, das funktioniert. Dank Patrick und seinem Podcast bin ich auch Joplin-User geworden, weil OneNote ging mir immer mehr um Senkel und dann habe Joplin getestet. Die Migration, wie lange hat das gedauert? 2 Minuten, war aber alles umgezogen, vollautomatisch. Genial, also seitdem ist auch alles schön Joplin dokumentiert. Remote-Desktop-Manager nutze ich. Ich hatte auch mal so M-Remote gehabt. Ich habe auch mal Royal TS getestet. Ein Problem war, ich habe mal mit so einem, ich weiß nicht mehr, wie das Tool hieß, vom alten Arbeitgeber gehabt. Da habe ich halt ganz, ganz viele Kundenverbindungen drin gehabt, ne, ganz viele Server drin gespeichert. Und die Formate, die das Tool ausgespuckt hat, waren alle so etwas proprietär. Und das einzige Tool, was sauber importieren konnte, war dieser bekloppte Remote Desktop Manager. Der kann auch relativ viel. Was mir auf den Senkel geht, ist, wenn man eine Einstellung editieren will, das dauert Ewigkeiten, bis die Eigenschaften offen sind. Und auch wenn man das Ding startet, der braucht ewig zum Starten. Ansonsten funktioniert er echt geschmeidig. Verbindungen sind schnell aufgebaut, aber halt Einstellungen bearbeiten oder halt das Tool starten dauert einfach ewig. Deswegen so richtige Freunde sind wir nicht, aber
leitest du da großartig lokale Ressourcen durch, die ja jedes Mal rein beim Eigenschaften öffnen, oder?
Nee, eben nicht. Nö. Das ist also nur ein Eigenschaftenfenster, wo ich, weiß ich, eine IP, vielleicht noch einen Benutzernamen, Passwort habe, eine Domäne, Das war's. Mehr macht er gar nicht. Also, das ist ja easy. Da steht drin, ist ein RDP oder ein SSH oder ein was auch immer ist. Ja, das ist eigentlich keine Raketenwissenschaft. Ja, wer weiß. Keine Ahnung. Habe ich mich mit auseinandergesetzt. Das Ding funktioniert. Ne? Ich nutze es auch dank KeePass auch immer weniger, weil man dann auch manchmal zu faul ist, dass die neuen Server da einzupflegen, sondern die sind eben KeePass drin. Und da habe ich meinen RDP-Doppelpunkt/ bei Windows und dann mache ich einfach STRG-U und dann habe ich den MSTC auf und fertig. Geht auch. Ne? Man ist ja faul, ne? Klickfaul. Und braucht ein Tool weniger öffnen. Geht schon. Und für die ganzen Remote-Arbeiten, früher habe ich TeamViewer genutzt und da bin ich jetzt auch weg und nutze Rustdesk. Hoste ich selbst. Ist ein kleines Docker-Image. Klein, schnell, funktioniert wunderbar. Bis auf die Kunden, die es blocken. Der macht halt nicht den Schmuh, den hier TeamViewer und Anydesk machen. Der tunnelt nicht über 443, sondern der nutzt halt eigene Pods, die klar definiert sind. Und es gibt halt Kunden, die blocken das dann halt in der Firewall. Und dann muss man sagen, hier, das mal bitte aufmachen, dann können wir auch miteinander arbeiten. Die meisten machen das auch bereitwillig und ein paar Kunden haben auch gesagt, oh, cooles Tool, benutzen wir jetzt auch. Ja, weil es ist Open Source, funktioniert super. Der Funktionsumfang ist nicht 100% TeamViewer, aber alles, was man so typischerweise braucht, Remote-Steuerung oder jemand Remote-Unterstützung und so, das funktioniert wunderbar. Ne? Auch selbst Meetings gehen inzwischen, was ich noch nie gemacht habe, aber soll wohl alles gehen inzwischen.
Ja. Cool. Benutzt du da die kostenlose Version oder hast du da so eine Subscription?
Nee, Subscription kannst du machen, wenn du das da bei denen in der Cloud mietest, aber ich möchte das nicht bei denen in der Cloud mieten, sondern ich möchte es gerne selbst hosten.
Ah, okay.
Ich habe das einfach auf meinen Webserver mit drauf geknallt. Es ist ein kleines Docker-Image mehr. Das stört den armen Prozessor überhaupt nicht. Du merkst gar nichts an Last von dem Ding. Mhm. Und einmal eine Portwahlleitung Nginx, das ist ja, das war, ist 2 Minuten Einrichtungsarbeit. Dann hast du ein Ding im Laufen.
Das ist cool.
Ja. Ja. Sieht doch spannend aus. Ich habe mir gerade mal die Webseite angeschaut. Also auch wenn man selbst hostet, gibt's so eine Art Subscription, dass du 2-Faktor hast und sowas.
Ach so, ja, das ist neu. Ja.
Okay, das
habe ich noch nicht. Aber so als einfaches Tool, nur für Remote Desktop mal jemandem helfen können, ist das ein echt cooles Tool, weil es funktioniert wunderbar. Auch schön schnell. Man kann schön zwischen Monitoren hinher switchen, wenn die Leute mehrere Monitore haben. So funktioniert alles.
Cool. Ja, ja. Wollte ich mir auch immer mal anschauen. Genau. Interessant zu hören, dass es für dich so einfach funktioniert.
Ja, also ich bin Windows-User und klickfaul und es funktioniert. Das, also es ist gut, das Tool. Ja, das kann man so sagen.
Nutzt einer von euch hier Guacamole?
Ja, für Schulungsumgebungen nehme ich das regelmäßig.
Stimmt, da habe ich es bei dir gehört, genau. Hat mir FL mal geschrieben. Ja.
So. Ansonsten habe ich kaum noch Tools, außer dem Browser halt, ne? Weil ich halte mein System, bis auf die Tools wie KeePass und so, halt relativ vanilla. Das halte ich auch bei Kundensystem so. Da wird nichts groß angepasst. So ein paar Kleinigkeiten, dass jetzt aber wie den Server-Manager nicht automatisch öffnet, das mache ich aus und sowas auf dem Server beim Kunden. Alles andere lasse ich vanilla, weil einfach, nein, umso weniger man anpasst, umso weniger muss man beachten. Ja, man hat es immer einheitlich. Das ist so meins, was ich mache. Was ich habe, ist, was auch einige Leute immer wieder bestaunen, ich nutze den Chrome zum Beispiel nur für administrative Arbeiten, nicht fürs Internet. Bei meinem Chrome benutze ich mit einem nicht supporteten Kommando oder Schalter, dass er nämlich alle Zertifikatfehler ignoriert. Das macht das Leben sehr, sehr viel leichter. Erstens, man öffnet beim Kunden ja sowieso ganz viele Sachen mit Selbstsign-Zertifikaten oder halt, die haben Zertifikate generiert mit dem eigenen Root-Zertifikat, was ich nicht habe. Ja, das heißt, ich habe die Zertifikatfehler immer und so habe ich keine. Der zeigt zwar rot oben an, aber ich muss nichts wegklicken. Und was auch bequem ist, wenn dann Leute hier Sachen uploaden wollen im vCenter, muss man jedes Mal erstmal das Zertifikat des ESX-Hosts bestätigen. Brauche ich nicht. Es geht einfach. Ja, das sind so die kleinen Bequemlichkeiten, wo man sagt, komm, ich weiß, ich nutze das Ding nicht fürs Internet und das ist mein Rechner, den nutze nur ich und dann kann ich sowas machen, dann ist mein Chrome halt unsicher, dann ist es halt so, da gibt es keine Pop-Ups, da kriege ich keine Meldung, der macht einfach. Und das macht das Leben viel, viel leichter, wenn man administriert. Und deswegen nutze halt meinen schönen Firefox fürs Internet, da sind auch die ganzen Add-ons drin, da ist der Dark Reader drin und so weiter. Und der Chrome ist halt einfach immer auf Englisch getrimmt und immer auf ohne Zertifikatswarnung.
Ja. Englisch, immer wichtig.
Genau, weil Deutsch übersetzt ist, wie ist denn da ein Kraus?
Christian,
ja.
Deine Toolchain wird sich jetzt wahrscheinlich sehr von unserer unterscheiden.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe mich sehr höflich zurückgehalten die letzten bei den letzten Vorstellungen. Bei mir sieht es wirklich anders aus. Also wir haben jetzt nicht über Hardware gesprochen, aber ich glaube, ich sage jetzt nichts Neues, wenn ich sage, dass ich bevorzugt gerne mit ThinkPads arbeite. Da macht man mich immer glücklich.
So muss das sein.
Wenn man mir eins auf den Tisch stellt. Und ich muss beruflich mit Windows-Produkten arbeiten. Also muss halt, wir sind bei 365 unterwegs, bei den einzelnen Kundinnen, wo ich unterwegs bin, muss ich auch mit Teams arbeiten. Und das möchte ich, also ich bin froh drum, wenn ich ein anderes Betriebssystem wählen kann. Und das ist bei mir eben Linux. Das ist nicht Henna Montana Linux, auch wenn ich nicht müde werde, das immer zu betonen, sondern es ist meistens ein Fedora mit einem GNOME Desktop. Und das funktioniert für mich einfach am besten. Das ist ein schöner, kleiner, aufgeräumter Desktop, der tut, was er soll. Ich versuche mich auch immer mal wieder mit Tiling Window Manager. Aber so richtig warm geworden bin ich damit nicht. Und ansonsten, ich benutze keine KI-Tools. Also ich muss sagen, das Thema KI finde ich extrem overhyped. Ich bin zuweilen ziemlich müde geworden, wenn es um das Thema geht. Ich sehe Use Cases, ich sehe aber, dass wir viel zu viel Energie und Ressourcen auf nicht relevante Dinge schmeißen. Also es ist irgendwie modisch, KI-generierte Bilder in Präsentationen zu haben. Und wenn man sich dann mal ausrechnet, was das eigentlich für CO2-Footprint bedeutet, dann denke ich mir immer, nee, Leute, ja, ich möchte das nicht so groß unterstützen. Aber ein eigenes LLM fände ich mal interessant. Da habe ich neulich intern bei uns mal eine Demo gesehen. Da hat ein Kollege nämlich einfach seine ganze Notizsammlung, die er als Markdown hat, mal in so ein Modell geschmissen. Und das, glaube ich, das kann sehr praktisch sein. Mhm. Was ich für mich auch sinnvoll finde, ist Ansible Lightspeed. Also ich automatisiere viel mit Ansible und da kannst du dir halt eben selbst dein Modell verfeinern oder trainieren und die haben ein ordentliches Modell antrainiert zusammen mit IBM auf Basis von zertifizierten Herstellerinhalten und von hochqualitativen Ansible Galaxy Inhalten. Also die Leute, die ordentlichen Code schreiben, der auch einen gewissen Standard erfüllt und nicht so dieser, ich schreibe in 3 Minuten mal ein rotziges Playbook und feuer das einfach mal online, ohne den Linter drüber laufen zu lassen. Und das ist schon echt gut, muss ich sagen. Also waren auch neulich auf der letzten Red Hat Summit und haben uns dann eine neue Version angeschaut. Das ist schon mächtig. Das könnte ich mir schon eher vorstellen. GitHub Copilot und wie heißt das Ding von GitLab Duo habe ich nicht ausprobiert. Tangiert mich aber auch nicht. Also das bisschen Code, was ich schreibe, das kriege ich schon selbst hin. Da brauche ich keine KI-Unterstützung. Das ist mit 10 Sekunden Stack Overflow gelöst. Von daher würde ich mich bei dem Hype so ein bisschen zurückhalten. Das ist so meine Einstellung zu dem Thema. Genau, ansonsten meine Toolchain, die ist ja eigentlich auch unverändert seit Jahren. Auch ich benutze eine IDE, ich benutze Codeium. Das ist die Open-Source-Variante von VS Code ohne die Zusatzentwicklung, die Microsoft getätigt hat und ohne Telemetrie. Ich benutze für alles eigentlich Git. Also ich habe in meinem eigenen Netzwerk habe ich einen Forgeo und ansonsten auf Arbeit haben wir auch eine Git-Versionskontrolle und da landet eigentlich alles drin. Also wirklich vom Playbook bis hin zur umfangreichen Projektdokumentation, da landet alles drin. Also ich benutze kein Word oder kein LibreOffice, um Dokus zu schreiben. Da habe ich eine ASCII-Doc-Vorlage mit Firmenlogo und da klatsche ich die Sachen rein. Und für die Dinge, die ich bei Kunden installiere, habe ich mir mal so ein Template gebaut und da muss ich einfach nur IP-Adresse, Hostname und alles, was in der externen Umgebung drin vorkommt, reinfeuern. Und dann baut die Pipeline mir ein schönes PDF raus und das verschicke ich dann per E-Mail. Also ist natürlich erstmal Fummelei, ne? Aber macht es langfristig einfacher, halt eben ohne proprietäre Tools auch ordentliche Dokus schreiben zu können. Ansonsten benutze ich viel Terraform und Ansible, ja, also Automatisierungen auf Hypervisor oder Cloud-Ebene und dann für alles eigentlich, also sei es jetzt Schulung um Umgebung oder irgendwie eine lokale Test-VM auf dem Laptop. Ich konfiguriere alles mit Ansible, dann ist es reproduzierbar. Für Ansible-Rollen benutze ich Molecule mit Plugins. Da kann ich dann auch mit Hilfe von Vagrant, weiteres HashiCorp-Tool, einfach auf einem beliebigen Laptop eine VM hochziehen, ohne dass ich davon Ahnung haben muss. Das heißt, das zieht mir dann einen Ubuntu hoch oder einen RHEL in einer spezifischen Version. Das kann auf meinem Laptop mit KVM sein. Das könnte aber bei euch zum Beispiel auch mit Hyper-V sein, auf einem Windows-Rechner oder mit einer VMware-Workstation. Würde auch gehen. Das übernimmt das Tool für mich. Und das nehme ich zum Beispiel gern für so Schulungsszenarien. Ja, wenn ich jetzt so eine schöne Schulungs-VM gebaut habe und dann kriegen die Teilnehmenden halt das File rübergefeuert, dann können sie es halt selbst auf dem Laptop nach einem halben Jahr nochmal ausprobieren. Also da nehme ich die Zeit lieber, schreibe das einmal runter und dann muss ich es nicht nochmal anfassen. Ansonsten bin ich auch ein lausiger Coder. Das heißt, für Python und Ansible habe ich Linter mit Ansible Lint und PyLint. Wenn ich auf Systeme springen muss, nehme ich gerne Remina. Früher habe ich super gern mRemote-ng genommen. Ich glaube, das kennt ihr bestimmt auch noch, oder?
Ja.
Ja. Also das finde ich halt auch echt, das ist ein richtig, richtig gutes Tool. Das habe ich sehr gerne genutzt. Und Remina kommt dem nicht ganz so nah, aber ich habe da vielleicht 5 oder 10 Verbindungen. Also ich habe da keine hunderten Server oder so. Von daher passt das für mich. Container laufen bei mir unter Podman statt mit Docker. Und ich bin großer Freund des Testens. Also so Test-Driven Development ist so eins der Mantras, die ich gerne verinnerliche. Und da ist es halt egal, ob ich jetzt so eine Schulung halte oder ob ich hier meine eigene Infrastruktur hochziehe. Ich schreibe für jeden Kram halt Unit-Tests, damit ich halt wirklich weiß, okay, die Pakete und die Versionen sind installiert. Und weil es gibt nichts Schlimmeres, als was hochziehen automatisiert und dann 3 Stunden Troubleshooting zu machen, weil irgendwas nicht geht. Weil woran er dir legen hat, fragt man sich ja nachher immer. Und Test-Infra beantwortet das dann für mich. Und ansonsten Manpages finde ich zuweilen schwer zu lesen. Da ist TLDR ganz, ganz cool. Too Long Didn't Read. Ist ein Projekt, die machen halt so, also das, was man heute in ChatGPT reinschmeißen würde, haben die halt selbst gemacht. So, das heißt, du hast so 50 Seiten Manpage runtergebrochen auf 10 Befehle, die du kennen musst. Das ist halt einfach cool, weil das kann ich mir merken und die Manpage, die lesen sich die Leute heutzutage eh nicht mehr durch. Also bin ich auch selbst ehrlich, also ich habe keinen Bock, 20 Seiten Manpage zu lesen, wenn es doch 20 Zeilen auch tun. Dann memetisch ist mir immer wichtig, zwei Kommandos müssen auf jeden Rechner, das Durch-Kommando und das Lolcat-Kommando. Durch, vielleicht hier auch kleine Info am Rande, Kabusu, der bekannteste Hund des Internets oder die bekannteste Hündin, das Durch-Meme ist ja leider verstorben vor wenigen Tagen. Und das Durch-Kommando malt dir einen schönen Durch in dein Terminal und schreibt halt wow, such und holt sich ein paar Dinge aus deiner Umgebung raus. Das heißt, wenn du mit Curl auf deine Webseite gehst und die auf Durch pipest, dann würde da jetzt zum Beispiel stehen, wow, such Tellisten, why are you kühn oder irgendwie sowas. Finde ich wichtig. Ich glaube, das können wir in die Shownotes packen. Und Lolcat ist so eine animierte Regenbogenbeleuchtung für das Terminal. Das heißt, da kann man sein Kommando reinpipen und dann wird das so LSD-artig animiert runtergefahren. Das ist so ein altes Icon has Cheeseburger-Meme. Und wenn euch das alles nichts sagt, ich habe meine Schulung zu dem Thema konzipiert, weil ich eine Wette am 1. April verloren habe. Da kann man da ein bisschen reinhören. Da kann ich ein bisschen mehr drüber erzählen. Ansonsten benutze ich Firefox. Chromium habe ich auch für diesen Termin zum Beispiel, also für Nextcloud-Videokonferenzen oder für Teams. Das muss ich auch gegebenenfalls ab und zu mal benutzen. Und das läuft mit Chromium halt, mit Firefox nicht. Ente-Ente-Lauf, ich meine, DuckDuckGo ist meine Suchmaschine. Und passend dazu gibt's noch den Privacy Redirect. Das ist echt ein Add-on, das ich den Leuten wirklich nahelegen kann. Das sorgt dafür, wenn ihr auf einen Twitter-Link klickt, dann kommt ihr auf ein alternatives Frontend, wo man halt eben ohne Tracker diese Infos lesen kann. Bei Reddit genauso. Bei YouTube kommt man auf, heißt es Inreditious? Ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Weiß das einer von euch?
Ich sprich das im Kopf auch so aus.
Ja, ist halt so ein cooler Proxy-Service, der dann die Videos ohne Werbung einem anzeigt. Nicht in Full HD, sondern nur in 720p, aber dafür reicht's. Und ganz wichtig natürlich uBlock Origin für alle Browser oder Consent-O-Matic, das automatisiert das Ausfüllen dieser Nein, du darfst mich nicht überwachen, Cookie-Banner. Das hat mein Leben echt verändert. Lieblings-E-Mail-Client ist Gnome Evolution, der kann auch 365, habe ich festgestellt. Also kann man auch dann damit benutzen. Weil die WebGUI, die finde ich ein bisschen schwierig zu benutzen. Wie steht ihr denn dazu, Claudia und Patrick? Ihr seid ja im 365-Game deep drin. Benutzt ihr einen nativen Client oder auch mal die, heißt das jetzt noch OVA? Nee, ne? Das hat auch einen eigenen Namen.
Nee, es ist Outlook im Web oder Outlook Web einfach nur. Hm? Ich sag's mal so, wenn sie es schaffen, einen Bug zu fixen, der mir momentan wirklich die Nerven raubt, dann würde ich mein lokal installiertes Outlook sofort wegschmeißen. Problem ist folgendes. Ich signiere alle meine Mails mit S/MIME. Mhm. So, das mache ich schon seit vielen Jahren so und halte ich auch für wichtig, weil in meiner Signatur unter anderem Geschäftsführung drinsteht und ich will den Leuten sagen, guck mal, wenn da ein Schlösschen dran ist, dann ist das von mir, dann ist da alles cool.
Ja.
Wenn da kein Schlösschen dran ist, schmeiß sie weg. Mhm. So. Problem ist, S/MIME bei einem lokal installierten Outlook kein Problem. Wenn du das im Web machen willst, dann musst du Klimmzüge machen. Ja, dann brauchst du so ein Add-in für den Browser und so und hin und her. Das geht aber. So, Problem dabei, wir nutzen eine Software, die uns automatisch die Signaturen einfügt. Mhm. Und damit das auch so ein bisschen so für alle einheitlich und nicht jeder irgendwie seine eigene Signatur macht und die ganzen Gen-Z-Kollegen da nicht ihre ganzen lustigen Verabschiedungssachen da reinschreiben, sondern das muss für alle gleich sein.
San Francisco und sowas.
Genau. Ich habe vorhin irgendwo Okese gelesen und ich dachte mir so, auf jeden Fall ist das Problem, wenn ich eine neue Mail generiere und er möchte die Signatur einfügen, dann kriegt er das nicht hin, wenn das Ding, wenn die Option gesetzt ist, sofort alle Mails mit S/MIME signieren. Mhm. Das ist ein Bug, den habe ich auch gefeilt und die Bude von dieser Signatursoftware Code2 sagt auch, ja, können wir nachvollziehen, aber ganz ehrlich, da müssen wir mal gucken, wie wir das gefixt kriegen, weil das scheint wohl irgendwie ein generelles Problem zu sein. Aber, wenn das funktioniert, ist mein lokal installiertes Outlook sofort weg. Hm. Sofort. Das stampfe ich sofort ein. Ich benutze nur noch das im Browser.
Okay. Was mir bei dem Outlook im Web noch extrem aufstößt, ist der Kalender. Du kannst nicht im Kalender scrollen.
Ja, das macht mich wahnsinnig.
Du kannst nur ganze Monate blättern. Du kannst nicht scrollen. Und das, gerade für wenn ich plane, ja, kannst du morgen oder übermorgen oder kannst du vielleicht nächste Woche. Moment, ich muss das nächste Monat. Nein, das ist, ja. Das will ich nicht.
Das stimmt,
ja. Das ist auch sowas, wo ich sage, nein, geht nicht.
Da stimme ich euch zu.
Dafür lassen sich Serientermine im Outlook im deutlich einfacher editieren.
Ja.
Weil wenn du jetzt eine Terminserie hast und du musst die verlegen, dann bleibt dir bei einem lokal installierten Outlook nur die Option, du musst die Serie anpassen, du lässt sie zu einem Termin enden und dann fängst du eine neue Serie an. Und in OVA gibt es tatsächlich diese Funktion, du kannst jetzt hier nur die zukünftigen Termine ändern. Dann bleibt die Serie in der Vergangenheit so bestehen, wie sie ist. Und ne, das ist halt deutlich einfacher. Das war das erste Mal, ich dachte so, oh, guck mal. Es ist scheinbar aber auch tatsächlich so, dass neuere Features eher in OVA reinkommen als in das installierbare Outlook. Schon 2021 ist Microsoft hingegangen und hat O365 oder Exchange Online-Kunden die Möglichkeit gegeben, externe Mails zu taggen. Sprich, es gab dann so ein External oder so ein External Tag mit im From-Feld. Mhm. Damit du halt nicht wie bisher mit irgendwelchen Transportregeln oder so rumkaspern musstest, um deinen Usern zu sagen, guck mal hier, die Mail kommt von extern. Das haben sie 2021 eingeführt. Erst letztes Jahr konnte das installierbare Outlook dieses Flag anzeigen. Sonst ging das nur in OVA oder in Outlook für iOS und für Android. Und deswegen, also neue Sachen kommen eher in OVA und ich glaube, das ist auch tatsächlich eher so die Tendenz, wo es hingeht. Ähnlich wie OneNote. OneNote ist ja auch so ein Tool. Warum in Gottes Namen flicken Sie OneNote nicht endlich mal Markdown-Support bei?
Ja.
Ich verstehe es nicht, ja.
Kann der immer noch nicht?
Nein.
Mm-mm.
Krass. Das ist halt echt ein Standard, der sich eigentlich etabliert hat. Also das ist schon ziemlich uncool, wenn das immer noch nicht geht.
Genau, und da merkt man so, ne, so Outlook oder auch OneNote, das sind nicht unbedingt die Tools, wo Microsoft offenbar bei der Entwicklung den Fokus drauf legt.
Wobei, hat schon mal jemand das neue Outlook ausprobiert? Hm. Alle so, als ob. Also ich habe so einen kleinen Schieberegler in meinem Outlook gesehen und dachte, guck dir das neue Outlook mal an. Ich habe ungefähr 5 Minuten gebraucht, bis ich wieder zurückgedreht habe. Also das ist irgendwie noch. Irgendwie sehr buggy. Ja, also es ist irgendwo zwischen.
Ja. Das fühlt sich ja an wie so eine OVA-App.
Ja, genau. Das sieht aus wie OVA, aber nicht so richtig. Also ganz schwer zu beschreiben. Das muss man sich, glaube ich, selber angucken.
Ich wollte es gern testen. Ich habe diesen Schieberegler auch und der ist bei mir immer auf. Schon mal nutzen oder zeigen, was zukünftig kommt. Ich kriege das neue Outlook nicht angezeigt. Andere Leute kriegen das, ich nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob das irgendeine Einstellung im Tenant ist. Ich habe es nicht gefunden. Ich habe alle möglichen Sachen im Tenant durchgeguckt. Ich finde nichts. Ich kann das neue Outlook nicht testen.
Ich glaube, das ist immer so ein phasenweiser Rollout bei Microsoft.
Ja. Ne? Ich hab vom Kumpel gesagt, ja, ich hatte es heute angezeigt bekommen, hat es direkt getestet. Also wollte ich auch. Keine Chance. Ja.
Kommt dann bestimmt noch irgendwann später. Also ich bin auf jeden Fall auch umgestellt worden in einem anderen Netzwerk vor nicht allzu langer Zeit und ich habe dann erstmal eine halbe Stunde gebraucht, diese Oberfläche so zu konfigurieren, dass sie mich nicht nervt, weil Animationen, Töne, dann auch so dieses, weißt du, ich habe halt einen Posteingang, ne, wo ich so irgendwie Dinge als nicht gelesen markiere, damit ich weiß, ich muss das noch machen. So, dann war im 400. Untermenü irgendwie, musste ich dann erstmal rausfinden, wie man deaktiviert, dass die Mails automatisch als gelesen markiert werden.
Das hat ja Tradition. Das war ja sogar zu meinen Outlook-Zeiten noch so, dass du da durch 2 Untermenüs und wenn du könntest eine Gruppenrichtlinie das setzen konntest.
Genau, richtig. Oder was ich halt auch super nervig finde, ist so dieses für dich empfohlen oder wie das bei Outlook heißt, relevant. Woher will das Tool wissen, welche E-Mails für mich relevant sind? Das weiß ich halt am besten. So. Und dann waren dann irgendwie E-Mails nur in der einen Ansicht zu sehen. Also an dem Tag bin ich, glaube ich, deutlich gealtert. Das
kann ich total nachvollziehen.
Ja.
Aber Christian, du gewöhnst dich um. Also für mich war das Schlimmste, ich war lange Zeit Lotus Notes Nutzer. Bei der Bundeswehr gab es Lotus Notes.
Uff.
Bei einem Arbeitgeber gab es sehr lange Lotus Notes. Und man gewöhnt sich halt dran, ne? Auch Shortcuts, ne, wie F8 oder halt, was ich extrem viel genutzt habe, wenn ich meine Mails durchgeblättert habe, mit der Einfügen-Taste konntest du die gelesen und ungelesen markieren. So, das heißt hier durchgeguckt, der hat automatisch, was ich angeguckt habe, gelesen markiert und alles, was ich wo sage, oh, da muss ich mal rein, schnell Einfügen-Taste ungelesen markiert. Da ist ruckzuck durchgeblättert, gesagt, okay, aussortiert, die 10 Mails muss ich nochmal abarbeiten, der Rest ist wegsortieren. So. Ja, dann kam Outlook und so, scheiße, gibt's da was? Ja, du kannst eigentlich Shortcuts dafür bauen. Die bestehen aber immer mindestens aus 3 Tasten. So, ich will nicht 3 Tasten drücken. Mhm. Ich will 1 Taste drücken. Das geht nicht. Das ist keine Chance. Und irgendwann hat sich dran gewöhnt, ja, jetzt muss man mit der Maus scrollen und klicken. Man gewöhnt sich irgendwann um.
Ja, also ich habe festgestellt, mein Lieblingsclient GNOME Evolution hat U365 Support und das werde ich jetzt einfach verheiraten und gut ist. Das muss man einmal verknüpfen, wenn man das darf, und das ist dann, glaube ich, für mich der gängige Weg. Ansonsten, weil du gerade OneNote sagtest, ich benutze ZimWiki, wollte aber auch schon lang mal Richtung Joplin wechseln, und alle Fragen, die ich noch hatte, hatte auch Patrick schon beantwortet. Da hapert's nur an der Zeit, man müsste das halt mal machen, wie das halt immer so ist. Und ansonsten, wenn ich mal mit klassischen Dokumenten arbeiten muss, dann nehme ich tatsächlich sehr gerne SoftMaker Office. Das ist ein deutsches Unternehmen aus Nürnberg. Die machen das schon seit den 90ern, dass die Produkte bauen, die kompatibel zu Microsoft Office sind. Und da habe ich bessere Erfahrungen mitgemacht als mit LibreOffice. Also wenn ich ein komplett verhunztes, schrottiges CI-Dokument von irgendjemandem bekomme, dann ist es bei LibreOffice so, ich mache das auf, schreibe was rein, speichere, und es ist noch kaputter als vorher und die Gegenseite ist noch trauriger als vorher. Und mit SoftMaker Office funktioniert das auch echt gut. Also da habe ich dieses Problem noch nicht gehabt. Und vor allen Dingen, es sieht halt auch von der Oberfläche aus wie in Microsoft Office. Also ich habe bei einem meiner vorherigen Arbeitgeber auch intensiv Microsoft-Produkte benutzen müssen, habe dann, ich glaube, bis Windows 7 oder Windows 8 war ich da unterwegs und auch mit den Office-Tools, habe auch Office auf dem Mac benutzt, und so diese Oberfläche mit den Ribbons, das habe ich mir halt irgendwie angeeignet, das passt auch für mich, und bei LibreOffice tue ich mir echt schwer. Also ist mittlerweile auch besser geworden, aber bis vor ein paar Monaten oder Jahren bin ich da überhaupt nicht mit zurande gekommen. Und SoftMaker Office ist dann halt einfach die Alternative für mich. Die kaufst du dir halt eben einmal, kannst du auf 3 oder 5 Rechnern installieren. Du kannst auch als Abo haben, wenn es sein muss. Und ja, das finde ich gut. Das benutze ich gerne. Und habe jetzt auch gerade gesehen, die haben eine neue Version rausgebracht. Und es ist das erste Office-Paket mit integriertem ChatGPT 4. Ja, geil, super. Bin ich direkt gehuckt. Also
so viel dazu.
Klick einfach direkt schon, während wir hier aufnehmen, auf den Kaufen-Button. Shut up and take my money.
Wichtige Frage, die jetzt da noch gar nicht. Welche Shell?
Da bin ich gerade in der Umgewöhnungsphase. Also ich habe bis vor einer Woche auf meinem Daily Driver die Bash gehabt, einfach aus dem Grund, weil du ja nie weißt, was du bei der Kundschaft antriffst, ne? Also das kann halt wirklich vom aktuellen Debian 12 bis hin zum Red Hat Linux, wohlgemerkt nicht Red Hat Enterprise Linux, kann das halt irgendwie alles sein. Und deswegen ist Bash meistens so der kleinste gemeinsame Nenner. Und nachdem aber hier im regionalen Hackspace, Grüße gehen raus, ich sowieso schon immer mit Side-Eye angeschaut werde, weil ich der Einzige bin, der kein NixOS benutzt und dann auch noch der Einzige, der keine Z-Shell hat, das geht ja gar nicht. Und jetzt habe ich gerade angefangen, mich in dieses Z-Shell-Rabbit-Hole mal zu begeben und experimentiere gerade damit.
Ja, kann ich verstehen. Also sowohl auf meinen Linux als auch auf meinen BSD-Kisten muss eine ZSH drauf sein. Und es gibt ja das bekannte Oh My ZSH. Ja. Fun Fact, das gibt es auch für die PowerShell. Mhm. Oh my Posh. Kann ich auch echt nur jedem empfehlen. Lässt die PowerShell dann doch noch ein bisschen schöner aussehen.
Cool.
Aber ja, kann ich total verstehen. Ne? Ich meine, gut, bei den allermeisten, ja doch, also mit der Bash komme ich klar oder so. Ich meine, ich bin ja froh, dass ich heute keine C oder keine Cornshell mehr in die Finger kriegen muss. Das wäre dann doch ein bisschen sehr, sehr rudimentär.
Ja, das ist wirklich, also Bash ist halt einfach überall da, und wenn ich Schulung halte, dann zeige ich dir neu noch, wie man die Bash benutzt, weil da merke ich jetzt halt auch, da musst du dann umlernen. Also so manche Shortcuts sind halt eben einfach anders, und ja, Tricks, die man sich vorher angeeignet hat, die funktionieren dann nicht notwendigerweise genauso, wobei die ZSH ja schon viel kombiniert. Das ist ja eine Mischung aus TCSH, KSH und eben die Bash, also eigentlich so das Beste aus allen drei Welten, aber es ist natürlich eine Lernkurve, ne? Und wenn du irgendwo bist, wo es nur die Bash gibt, dann musst du halt mal schauen. Aber das war ja auch jahrzehntelang mit Vim und VI genauso. So,
total.
Da war es so dieses Ha, wie, du kannst kein HJKL, du kannst nur Cursor-Tasten. Ja, dann keine Eingabe für dich. Tut mir leid.
Haben wir damals die Kollegen direkt als erstes eingebläut, ne? Hier, lern VI, ne? Mhm. Weil den hast du auf jedem System, egal ob Reliant oder HPUX oder IX oder sonst irgendwas, da hast du immer ein VI, kein Vim, sondern ja. VI. Und ja, da hast du kein Emacs oder sonst irgendwas oder Ed oder ich habe keine Ahnung, was da, Nano oder, ne?
Genau.
VI hast du immer. Insofern
Hat sich jetzt auch geändert. Also die ersten Distros haben jetzt schon Nano als Default-Editor, wie zum Beispiel Fedora, weil man halt eben das Feedback bekommen hat von neuen Usern, dass das halt, dass sie halt aufgeschmissen sind, wenn die GUI jetzt gerade mal nicht geht und sie wollen im Config-File editieren und dann hast du halt so ein Vim. Ich verstehe das, ne? Also bloß weil wir das damals so gemacht haben und wir die VI-Tasse auf den Tisch gestellt bekommen haben, ging mir in der Ausbildung genauso, muss man das ja nicht notwendigerweise von allen da draußen erwarten.
Ja, wobei, also, ne, gerade Emacs oder Vim, ne, das sind ja auch sehr, sehr, sehr mächtige Tools. Also für den VS Code gibt's auch eine lustige Extension, damit man das Ding auch wie ein VI bedienen kann.
Das ist super, ja. Das habe ich auch gesehen und ich hatte vor Ewigkeiten schon, also das ist jetzt 10 Jahre her, in meinem ersten Job oder so, gab's schon so ein Add-on für Outlook und für Excel, was aber kommerziell war, was genau das nachgerüstet hat. Und ich habe versucht, meinem Chef die $60 aus den Rippen zu leiern, aber irgendwie hat das nicht funktioniert. Heute ist es einfach. Heute ist es ein Add-on für deinen VS Code und es ist sowieso alles eine Webanwendung. Also, was soll's?
Das ja sowieso, ne? Es ist ja alles irgendwie Elektron unter der Haube und, ja, ich glaube, wenn ich gucke, was sagt mein Task Manager momentan? Ich meine, zu meinem Edge sage ich jetzt mal nichts, aber wenn ich allein sehe, was hier Teams sich im Hintergrund frisst, obwohl es halt einfach nur genutzt oder einfach nur im Hintergrund läuft, ja, schöne neue Webwelt.
Ich wollte es auch gerade sagen, schöne neue Welt. Und wenn ich hier mal in unserem Dokument nach unten scrolle, glaube ich, wird Marius jetzt gleich den Inhalt seines Dateisystems auflisten.
Ich habe einmal Tree eingegeben und ich lese jetzt vor. Nein,
genau. ASMR der Tools mit Marius Quarbeck.
Das, oh Gott, oh Gott. Ja, oh mein Gott. Genau, also ich hatte es in der letzten Folge ja kurz angeschnitten. Ich kam zwar aus der Systemadministration, bin dann aber relativ zügig in den Bereich IT Marketing rübergegangen. Ich war auch mal bei einem größeren Dokumentenmanagementsystem und war da auch sehr an der Exchange-Komponente mitbeteiligt. Deswegen habe ich da auch noch so ein paar Traumata, sollte man am besten sagen. Außerdem war ich vor ein paar Jahren auch im Marketing-Team von Nextcloud, weswegen das auch bei meinen Infra-Tools ganz oben steht. Also ich habe das bei mir ein bisschen aufgeteilt. Ich bin ja eher in der Media- und Bearbeitungswelt anstatt in der Systemadministration mittlerweile. Ein bisschen was selber zu administrieren ist trotzdem übrig geblieben, weil ich unsere Infrastruktur von vielen gemanagten Hostern mittlerweile wieder zurückgeholt habe, weil das hat halt ein paar Jahre gut funktioniert und dann hat es geknallt und jetzt möchte ich dafür wieder weniger Geld bezahlen und dafür mehr Zeit reinstecken. Also, wie gesagt, also ich habe bei uns im Team Nextcloud relativ gut integriert, also von Nextcloud Talk, worüber wir hier gerade auch diesen Call führen, über Dateishares mit Kunden, die integrierte Mail-App, wenn wir irgendwie einen neuen Contractor oder Kunden onboarden. Wir haben auch manche, die auf unserer Infrastruktur tatsächlich was machen. Bis hin zu Deck für Kanban-Boards und so weiter habe ich da mittlerweile alles, fast alles im Prinzip eingesetzt. Ich habe auch die Passwörter-App mit drin, weil da kann man so schön mit Teammitgliedern dann auf der Instanz dann direkt auch Passwörter teilen. Nutzen wir hier tatsächlich bei Faxinformatica auch schon. Ja, also wie gesagt, Nextcloud im Prinzip den kompletten Stack durch, mache ich das allermeiste drauf, weil das hat den vollen Vorteil, dass das meiste von meiner Firmeninfrastruktur damit austauschbar ist, beziehungsweise meine lokalen Geräte. Ich logge mich halt wieder im Browser ein und lade den Client runter und bin wieder da. Das war mir an vielen Stellen wichtig, weil ich hatte halt auch gerade in den letzten Jahren häufige Auslandseinsätze und da weiß man halt nicht, kommt jetzt das Gerät durch den Zoll oder was weiß ich, schmeißt mir einer kaputt, dann muss ich aber irgendwie in 10 Minuten wieder startklar sein. 10 Minuten nicht, aber klar. So. Bisschen Sys-Management mache ich halt doch noch. Ich habe Termius als SSH-VNC, SSH-Client als Erweiterten gemacht. Der kann eine ganz schön sortierte Key-Ablage machen. Du kannst sehr viele lokale Environments mit übergeben. Der gefällt mir sehr. Da tue ich unsere meisten Webserver mit verwalten. Und ansonsten habe ich noch den Remote Desktop Manager auf dem Mac. Also ich sollte dazu sagen, das ist jetzt hier alles auf macOS, weil ich kam zwar aus Windows-Welt, war dann irgendwie ein Jahrzehnt komplett auf Ubuntu unterwegs und habe dann natürlich alles mundgeklöppelt und fein justiert, beziehungsweise kaputt justiert und habe irgendwann gesagt, als ich von der Sysadmin-Welt in die Media-Welt rübergegangen bin, okay, jetzt nehmen wir hier mal das OS und die Hardware, die dafür eigentlich die meisten nutzen, und das war macOS, und ich komme auch mit den meisten Defaults mittlerweile sehr gut klar und habe nur weniges aufgebohrt. So viel zum Infrateil. Messaging habe ich hier im Prinzip noch. Da habe ich das, habe ich auch mal als Thema vorgeschlagen für eine Folge, wie wir das lösen. Ich mache die Kurzform. Ich habe da Beeper am Laufen. Das ist auch ein Electron-Client übrigens, der alle möglichen Bridges und andere Anbieter integriert. Also ich kann, also jetzt ist hier natürlich für die Aufnahmen geschlossen. Also ich habe im Prinzip alle Messaging-Apps, WhatsApp, iMessage, Discord und so weiter, alles darüber abgebildet. Und hat den Vorteil, ich muss mit einem Gerätewechsel eine App installieren und bin wieder da. Das ist auch schön Ende zu Ende verschlüsselt. Also das Onboarding braucht nochmal zwei mehr und du musst da Keys synken und dann kommt der ganze Verlauf wieder rein, aber dann musst du dich nicht bei allen Apps nochmal anmelden. Das ist das Schöne. Discord und Signal habe ich trotzdem noch als Desktop-Client integriert, weil das ist so ein bisschen das IRC-Drama. In Beeper kriege ich zwar alle rudimentären Funktionen rein, aber so die hippen halt noch nicht. Also Text geht und was darüber hinausgeht, aber Videocalls und so noch nicht, deswegen habe ich das noch. Und da ich mittlerweile halt doch einen bunten Blumenstrauß, also sowohl von unseren eigenen Sachen auf Mastodon als auch von Kundenprojekten verwalte, habe ich Mastonaut. Das ist ein ziemlich fähiger Mastodon-Client mit Multi-User. Den kann ich sehr empfehlen. Ja, dann sind wir im Prinzip schon bei der Kategorie Media-Bearbeitung. Also ich mache hauptsächlich Videobearbeitung im Moment, bin da hauptsächlich auf Final Cut Pro unterwegs. Das habe ich irgendwann mal gelernt und seitdem beibehalten. Und bin für alles, was der Kunde mir leider über irgendeinen Dienstleister vor die Nase setzt, dann auch nochmal bei den Adobe Creative Cloud Tools unterwegs. Von denen bin ich kein großer Fan, aber meine Kunden leider schon. So, dann habe ich für das Allermeiste dann auch noch Headbrake im Einsatz. Was ist ein sehr schönes Frontend für FFmpeg, wo du verschiedene Presets und Settings eingeben kannst, damit du dir dann deine 12 GB große Videodatei mal in ein paar hundert MB runterrendert. Das reicht in den meisten Fällen, wenn du es komprimiert woanders eh wieder hochladen willst, zur Übergabe völlig aus. Ja, ansonsten ein Standard-Tool bei mir noch in der Toolchain ist OBS, sowohl zum Streamen als auch zur Aufnahme, als auch zur Integration mit so ein paar Python-Skripts, dass da dann über irgendwelche Serverinstanzen mir dann Sachen reingepiped werden. Habe ich im Prinzip häufig im Einsatz. Dann habe ich hier noch was, das ist so ein Ausreißer noch aus meiner Nextcloud-Zeit, GIF Brewery 3. Das ist im Prinzip Greenshot, aber in bewegt. Kann man auch schön runterrennen und sagen, mit wie vielen Frames dann da ein GIF aufgezeichnet werden will, soll vom, entweder vom ganzen Bildschirm oder von einem Ausschnitt. Ist ganz gut, wenn man mal einfach was in eine Doku reinpasten möchte, wo da jetzt ein Schritt ist, den man jetzt einfacher mit einem Bild oder mit bewegten Bildern als über die Tonspur oder Textspur vermitteln kann. Ja, dann habe ich hier noch so die üblichen Verdächtigen, Canva, GIMP, Photoscape, für was so an Bildbearbeitung reinkommt. Das reicht in den meisten Fällen völlig. Creative Cloud hatte ich aufgezählt, also Photoshop habe ich auch manchmal drin. Heutzutage bekomme ich aber das allermeiste davon tatsächlich auch in GIMP oder in Inkscape auf. Also ich brauche tatsächlich in den seltensten Fällen noch Photoshop. Dann sind wir so bei der Mediasparte beim Audiobereich angekommen. Also Teamspeak 3 zur Aufnahme nutzen wir auch hier gerade. Hatte ich bei dir gemacht, Christian? Nee, das haben wir in unserer Weihnachtsfolge, haben wir das mal sehr genau erklärt, diesen Workflow dazu.
Ja.
Genau. Audacity zur Bearbeitung, Levelator zum Mixing und Forecast zum Kapitelmarken eintragen. Das ist relativ robust. Muss aber dazu sagen, dass ich bei Audacity ein Versionspinning habe, weil ich mit dem neuen britischen Scheiß, den die da eingebaut haben, nicht klarkomme, beziehungsweise wieder Features fehlen. Da bin ich hier schon beim exotischen Teil bei den Tools oder was noch so übrig blieb. Ich habe den Anspruch, dass meine Webcam besser aussieht als bei allen anderen Teilnehmern in den meisten Videocalls und habe deswegen eine DSLR von Canon über meinem Bildschirm hängen. Und die kann auch Video-Out über USB. Das Schöne ist, oder das Problem ist an dieser Stelle nur, dass Canon irgendwann mal aufgehört hat, ihre Tools zu optimieren und die mit diesem ganzen Permissions und mit den ganzen Abgrenzungen, die macOS irgendwann mal eingebaut hat, nicht mehr so richtig funktioniert, wenn man nicht irgendwie den Festplattenschutz aufhebt oder solche Sachen macht. Oder auch gerne auch mal nach Update muss man Kernel-Module wieder aktivieren. Also ich habe hier EOS Webcam Utility. Das funktioniert bei mir aktuell nur, wenn ich die Kamera zuerst über OBS ansteuere, damit sie dann auch im Treiber aktiviert wird. Witzige Geschichten, sollte man lassen. Dann habe ich hier noch Viper. Das ist tatsächlich ein systemweiter Adblocker unter macOS. Der wird auch gut gepflegt und kriegt regelmäßig Updates für die Listen. Damit habe ich hier im Prinzip den irgendwann mal meinen eigenen DNS-Server abgelöst, weil ich brauchte ihn tatsächlich auf dem Level dann nicht mehr. Ich habe dann einfach die Ads über Viper blockiert. Dann das eine der wenigen Sachen, die ich in den Key oder in den Key-Tools, Basistools austausche, ist tatsächlich der Clipboard-Manager. Da nutze ich CopyClip für. Relativ idiotensicher. Du kannst die letzten 9 bzw. 10 Sachen auch mit Tastenkombinationen wieder hervorholen und da hast von dem Rest, ich glaube, ich habe den bis 200 Ja, den nur bis 50 anscheinend. Ah ja, genau, ich habe den Laptop mal aufgesetzt, deswegen, ich konnte im Verlauf durchgehen. Hast du eine sehr gute Clipboard-Historie. Ja, wir hatten Office schon mal angeschnitten. Ich habe es tatsächlich mit meinem Umstieg aus der Ubuntu- bzw. Linux-Welt rüber in die Media-Welt geschafft, diese ganzen Zöpfe im Bereich proprietäre Software so gut es geht abzuschneiden und zwinge seitdem meine Umwelt dazu, diese freien Tools auch zu verwenden, weil dann werden irgendwann dazu Formate verwendet, die dann auch bei allen tatsächlich gehen. Und in allermeisten Fällen funktioniert das bei mir mittlerweile. Ich habe lokal ein LibreOffice. Ich nutze allerdings in den allermeisten Fällen auf der Nextcloud tatsächlich Collabora Office, beziehungsweise die Anpassung, die Nextcloud beziehungsweise Collabora für Nextcloud macht, mit Nextcloud Office. Und fahre damit sehr, sehr gut und habe das eben auch im Browser und damit auch auf allen meinen mobilen Clients dann direkt integriert. Ja, Productivity-Hack für mich, den ich seit irgendwie 4-5 Jahren verwende, ist tatsächlich das Elgato Stream Deck. Das ist so ein Makro-Keyboard. Ich habe hier die Variante mit 15 Tasten, gibt's auch noch mit, ich glaube, 32 Tasten, wo ich sämtliche Shortcuts drauf habe für Audio- und Videobearbeitung, wo ich dann nicht Spagat auf der Tastatur machen muss oder 30 Menüs durchklicken muss, drücke ich hier einmal und habe das mittlerweile mit Muscle Memory drin. Ich sehe es gerade bei meinem Stream Deck. Für Final Cut habe ich noch eigene Icons drauf gemacht, bei Audacity schon nicht mehr. Es ist alles Muscle Memory mittlerweile. Ich muss nicht mal mehr hingucken. Ich mache den hier mit irgendwie Daumen bewegen und bin dann durch die Timeline durch. Das ist schön. Habe ich das erste AI-Tool oder KI-Tool oder wie auch immer man es verfluchen möchte, ist in dem Fall ein bisschen mehr Machine Learning. Mac Whisper. Ich mache super viele von unseren Sendungen auch als Audiotranskription oder auch gerade auch bei meiner politischen Arbeit, wenn ich irgendwie größere Calls beiwohne und die dann später leite oder durchdokumentieren und protokollieren muss, schmeiße ich da eine Aufnahme rein. Lass mir das im Volltext zurückgeben, schmeiße das in ein lokales GPT-Modell rein und sag dann guten Tag, einmal bitte nach Themen und so weiter aufschlüsseln und so ein bisschen die Action-Items, die es erkennen kann, bitte wieder zurückliefern. Und dann gehe ich nochmal inhaltlich rüber und gucke, ob das tatsächlich noch so Sinn ergibt und bin dann meistens zu 95% bereits da. Also wenn ich das manuell machen würde, dann so funktioniert meine Arbeitszeiteinteilung schlichtweg nicht. Das ist für mich ein sehr wichtiges Tool. Und auch mit Mac Whisper ganz wichtig, es läuft lokal, weil nicht nur in der politischen Arbeit, auch bei anderen Kundenprojekten, die haben das halt nicht so gerne, wenn man dann Sachen wohin schickt, die sie nicht bereits im Stack haben als Server oder als Endanbieter. Und das tut ganz gut. Und auf macOS beziehungsweise mit der Apple Silicon Architektur, das Ding langweilt sich größtenteils, da geht nicht mal der Lüfter dafür an und ist in. Also ich glaube, bei meinen 2-Stunden-Calls ist das Ding in 5 Minuten fertig und dann habe ich da mein Transkript. Ja, für ein paar Sachen habe ich noch ChatGPT. Das nutze ich tatsächlich gerade in der 4.0-Version, die ich da habe. Da geht es dann meistens darum, irgendwelche größeren und längeren Texte zu kürzen oder Art zusammenzustampfen, dass sie in die jeweilige Beschreibung noch mit reinpassen. Ich mache auch viel Social-Media-Arbeit damit darüber. Das ist im Prinzip eine gutes erstes Werkzeug. Also mir graut es auch so ein bisschen vor dieser Sparte mit, oh, ich kann jetzt dieses Chatfenster bedienen und glaube jetzt Sachen zu können, ohne dass ich davon Ahnung habe. Es ist für mich immer nur ein Ergänzungswerkzeug oder eins auf dem Weg, was mich zum Ziel bringt. Und auch da ist es in vielen Fällen nicht perfekt. Ich hatte anfangs, das hatte Christian angesprochen, auch mal diese Phase mit, oh cool, das Ding kann Bilder malen und habe dann da auch alle möglichen lokalen Scheiß gemacht und diese Novelty hat recht schnell abgenommen. Ne? Also Christian und ich hatten da auch schon mal das Gespräch drüber. Wir hatten da ein paar Mal so Chapter Arts im Podcast zugemacht. Auch das machen wir mittlerweile nicht mehr. Und natürlich gibt's auch da diese Diskussion mit, wo kommen diese Daten her? Oh, interessant. Ja. Dann habe ich hier noch ein Tool, das heißt Max Fan Control, wo ich im Prinzip sagen kann, mit einem Umschalter, guten Tag, Lüfter bitte einmal auf 100% setzen. Das mache ich ganz gerne, wenn ich irgendwie so eine Stapelverarbeitung so ein paar Stunden Videomaterial durchrendern muss, weil macOS dann doch sehr konservativ ist, was die CPU bzw. Fankurve betrifft. Und ich möchte dann doch nicht darauf warten, dass das fertig wird, nur weil macOS sagt, ah nee, uns ist noch nicht warm genug, wir lassen den Lüfter noch aus. Das ist dann ganz praktisch. Ja, auch nochmal aus dem Haus Elgato ist das Control Center. Ich habe hier im Hintergrund ganz viel RGB und leuchtenden Scheiß rumstehen, da alles darüber irgendwie anzusteuern ist. Das mache ich dann darüber. Und dann habe ich tatsächlich zwei Indikatoren-Erweiterungen noch. Das eine heißt Itzikal. Das ist im Prinzip, wenn man auf das Datum oben in der Leiste klickt, kannst du einstellen, dass er dir sämtliche von deinen Kalendern und Kalender-Items noch mit einblendet. Das ist ganz schön, wenn man mal schnell einen Überblick braucht. Ja, dann habe ich hier noch AirBuddy, weil ich bin mittlerweile relativ fest im Apple-Ökosystem drin. Das fasst mir einmal alle Geräte, die ich so habe und die verbunden sind, zusammen, zeigt mir einen Ladezustand an oder wenn es irgendwelche Audiogeräte sind, per Shortcut kann ich mich dann zu denen verbinden. Ja, dann habe ich hier noch was, weil ich auch sehr oft leider mit Kleinstcomputern rumspiele, wie Raspberry Pis, den Balena Edger und den Raspberry Pi Imager noch installiert. Den Raspberry Pi Imager bräuchte ich im Prinzip nicht, weil der ist deckungsgleich von der Funktionalität mit Balena Edger, aber ich bin zuvor mir jedes Mal von bestimmten Nischensachen die Downloadings rauszusuchen und im Raspberry Pi Imager sind sie bereits hinterlegt. Deswegen habe ich den noch drauf. Dann habe ich im Prinzip hier die letzte Entwicklungskomponente noch, das nennt sich Local. Das ist so im Prinzip lokaler Webserver, der dir sehr schnell lokale WordPress-Instanzen deployt, weil ich kriege halt häufiger auch noch so für Webmigration irgendwelche Sachen vorgesetzt, die, keine Ahnung, schon sehr stark angestaubt sind und die so keinen Upload in eine aktuelle Version überleben würden. Und die darf ich dann erstmal in der lokalen Umgebung auseinandernehmen und dann wieder exportieren und dann auf den Webserver stellen. Das ist tatsächlich komplett free. Es gibt eine Subscription-Variante, mit dem du das dann auf den Server übertragen kannst. Die brauche ich aber nicht, weil irgendwann habe ich auch mal gelernt, FTP-Server zu bedienen. Ja, tut relativ gut. Ja, das ist mein Stack. Und ich bin tatsächlich relativ froh, den Sysadmin-Teil sehr weit eingestampft zu haben. Das allermeiste mache ich mittlerweile einfach nur noch über SSH beziehungsweise Termios.
Ja, wobei Elgato Stream Deck, ich habe selber zwei, ich habe eins im Büro, das mit den 15 Tasten und hier vor mir steht das kleine mit den 6, doch ist schon sehr praktisch. Also ne, ich habe da auch die Plugins hier für Teams, für Zoom und hin und her, so mal schnell muten und so weiter, ist das schon ganz, ganz handy an der Stelle, ja.
Ja, ich habe da halt ganze Effektketten drauf oder irgendwie, wenn ich meinen Livestream starte, drücke ich hier zwei Knöpfe und dann ploppen hier so 17 Fenster hoch mit den richtigen Einstellungen und Parametern. Das hat schon was.
Ja. Und was ich auch spannend fand, du machst dann den Schnitt mit Audacity. Ich glaube, Christian, du bist auch genau wie wir beim Wartungsfenster ja eher auf dieser Pritlovschen Schiene mit Ultraschall, ne?
Ja, ist so. Also ich habe mir Audacity mal angeguckt, auch weil einige von meinen befreundeten PodcasterInnen, Grüße gehen raus, die benutzen auch Audacity und ich finde das Tool einfach, es tut mir leid, ich komme da nicht rein. Ich finde das schwer zu bedienen. Ich finde, Audacity verhält sich zu Ultraschall, so wie GIMP sich zu Photoshop verhält. Mhm. Und das meine ich jetzt völlig emotionsfrei. Also ich meine das nicht, dass das eine Tool gut, das andere schlecht ist. Das liegt alles immer. Es ist eine persönliche Sache, was man besser findet. Aber mit Ultraschall, finde ich, kommt man auch als jemand, der überhaupt keine Ahnung von Audio hat. Also ich habe da ja überhaupt gar keine Ahnung von. Ja. Und kriege das trotzdem hin, in einer adäquaten Zeit einen Podcast zu schneiden. Und bei Audacity bin ich ja kläglich dran gescheitert.
Da sollte ich kurz dazu sagen, ich habe eine YouTuber-Vergangenheit, in der ich damals noch irgendwie 2008, 2009 Musik gemacht habe. Ich habe ganze Alben in dieser Software produziert und nutze Audacity seit knapp 15 Jahren. Deswegen, also mich kriegst du, ich bin dann jetzt im Feature-Stack drin, ich weiß jetzt, wie das geht. Mich kriegst du da erstmal so schnell nicht wieder raus. Ich fand den Vergleich zu GIMP und Photoshop tatsächlich sehr gut. Ich hätte gesagt, die machen andere Sachen kompliziert.
Genau.
aber sind ungefähr deckungsgleich in dem Funktionsumfang. Das ist hier genau auch der Fall. Wenn ich das heute nochmal neu lernen würde, oh Gott, ich würde auch nicht nochmal Audacity nehmen.
Da gibt's auch noch ein anderes Tool. Wie heißt das? Adur, danke, genau. Das ist, sollte auch so die Digital Audio Workstation schlechthin sein, wenn man den Bock hat, sich krude Shortcuts anzulernen. Ist das wirklich so schlimm?
Die Antwort ist ja, muss man so sagen. Ich hab da auch damals für meine Musikzeiten habe ich dann für die ganzen MIDI-Kram damals noch Linux Multimedia Studio genommen. Das war ein FL Studio Clone und dann später Bitwig Studio. Aber die haben im Prinzip auch alle die gleichen Krankheiten. Also du musst das so ein paar Mal verinnerlicht haben, was da tatsächlich abgeht und danach tut's immer noch weh, aber du gewöhnst dich dran. Gleiches wie bei Audacity.
Spannend.
Ja, aber sehr schön zu sehen, wie jeder da so seine Toolchain hat und ne, dass jeder auch so ein bisschen dran hängt und das ist doch mal schön, wenn ich so andere Leute Toolchain, was man auch selber dann so für seine eigene Sache dann noch auspicken kann.
Ja.
Liebe Zuhörende, wenn ihr Tool-Empfehlungen habt, Handwerkszeuge oder ob wenn ihr mal eure eigene Toolchain mal vorstellen wollt, ihr könnt das über die bekannten Feedback-Kanäle, also zum Beispiel mit einer E-Mail an domian@faxinformatica.de oder kommentiert unter Faxinformatica unter die aktuelle Folge oder halt über Mastodon. Gerne auch eure Anekdoten und Horrorstories, wo wir euch dann in einer der nächsten Folgen seelischen Beistand geben können. Oder wir machen uns einfach lustig über euch. Könnt ihr euch aussuchen.
Mit den Leuten lachen, nicht über die Leute, Patrick. Wichtiger Unterschied.
Ich hoffe, die Leute konnten noch heute wieder über uns lachen oder über einige unserer Sachen. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Bis bald. Tschüss. Tschüss.